ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des ZU-Podcasts, ich habe heute eine ganz tolle Folge, die sich mit einem aktuellen Thema beschäftigt. Ich heiße Michael Scheier, ich bin von der Universitätskommunikation und zu meinem Beruf gehört es dazu, dass ich immer genauer schaue, was in den Medien so passiert, wo unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den Medien auftauchen, wo sie erwähnt werden. Und vor ein paar wenigen Tagen habe ich einen Hinweis bekommen, dass einer unserer Professoren, Professor Simon Koschut, der den Lehrstuhl für internationale Sicherheitspolitik innehat, als einer von 90 WissenschaftlerInnen in Deutschland eine Stellungnahme unterschrieben hat auf dem Verfassungsblock. Und der Titel dieser Stellungnahme lautet Stellungnahme zur deutschen Außenpolitik im Zuge der Angriffe der USA und Israels auf den Iran. So, und jetzt wollte ich dieser Stellungnahme auf den Grund gehen und habe in unserem ZU-Podcast Professor Koschut eingeladen. Professor Koschut, herzlich willkommen im ZU-Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, das Thema der Irankrieg treibt die ganze Welt um. Vielleicht sogar noch stärker beim Irankrieg als beim Ukraine-Krieg. Da hat man ja schon gemerkt, was so ein Krieg die komplette Welt in Mitleidenschaft nimmt. Ich habe irgendwie den Eindruck, vielleicht ist es aber auch nur ein Eindruck, dass der Irankrieg noch viel stärker die Transportrouten vom Öl, sowas, das merken wir jetzt natürlich, alles in Mitleidenschaft zieht. Das heißt, es ist ein omnipräsentes neues Thema. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund, das war der 28. Februar, also 3 Wochen her ungefähr, dass die USA und Israel gemeinsam beschlossen haben, den Iran zu bombardieren. So, und jetzt ist bei Ihrer Stellungnahme, ist mir aber aufgefallen, diese 90 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sie sind nicht besorgt über den Irankrieg an sich. Da sind sie ganz sicherlich auch besorgt, natürlich, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber sie sind besorgt über die Reaktion der deutschen Politik. So, und das ist jetzt ein Spezifikum und darüber möchte ich gern mit Herrn Professor Koschut darüber sprechen. Herr Koschut, wie kam es eigentlich zu dieser Stellungnahme? Sind da die WissenschaftlerInnen in Deutschland, die sich mit internationalen Beziehungen beschäftigen, alle aufeinander zugekommen, haben gesagt, wir müssen dazu was sagen? Gab es da einen Keim, einen Ursprung? Wie kam es denn zu dieser Stellungnahme überhaupt?
Ja, zunächst einmal vielen Dank. Also die Stellungnahme an sich, um nochmal die Genese zusammenzufassen, ist eigentlich ganz einfach entstanden. Das war eine E-Mail von einer Kollegin von mir aus Berlin, die internationale Beziehungen, auch eine Professur hat in Potsdam, in Berlin wohnt und mit einer anderen Kollegin das initiiert hat, zusammen auch mit VölkerrechtlerInnen zusammen. Das ist ja eine gemeinsame Erklärung von VölkerrechtlerInnen und IBLerInnen, also internationale Beziehungen, dementsprechend PolitikwissenschaftlerInnen. Und die ist auf mich zugekommen und gefragt, neben anderen Leuten auch, habt ihr Lust, das zu unterschreiben? Das wäre wichtig. Und da habe ich sofort Ja gesagt.
Mhm. Warum besorgt über die Reaktionen der deutschen Politik? Warum nicht besorgt über den Krieg an sich?
Genau. Um den Krieg sind wir natürlich auch besorgt. Das ist gar keine Frage. Und ich möchte auch ganz klar festhalten, dass keiner von uns die politische Rechtfertigung für einen solchen Krieg in Frage stellen würde. Das Mullah-Regime im Iran ist absolut nicht zu rechtfertigen, ist auf jeden Fall auch abzulehnen. Und jeder Tag, den der Iran ohne dieses Regime hat, ist natürlich ein guter Tag. Davon brauchen wir gar nicht reden. Was uns in dieser, damit auch diese Erklärung bewegt hat, beziehungsweise warum wir auch die Reaktion der Bundesregierung kritisiert haben, ist, dass die Bundesregierung sich hier nicht klar zu dem offensichtlichen Völkerrechtsbruch, den dieser Krieg auch bedeutet, eben auch bedeutet, geäußert hat. Sondern Bundeskanzler Merz, wir erinnern uns, hat da von einem Dilemma gesprochen, von einem moralischen Dilemma, vor dem er stand und hat das am Anfang so ein bisschen ambivalent zweideutig gestellt. Heute ist er davon ja auch etwas abgerückt. Und davon wollten wir uns mit diesem offenen Brief, dieser Stellungnahme auch bewusst distanzieren, damit klar wird, dass es hier eben dass eben nicht der Zweck die Mittel heiligt, sondern dass es schon noch eine regelbasierte internationale Ordnung gibt und die es auch zu verteidigen gilt.
Das hat es beim Ukraine-Krieg, beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ja nicht gebraucht. Da war es sehr viel eindeutiger, sich zu positionieren. Warum tun wir uns in diesem Fall so schwer? Warum spricht Herr Merz von einem Dilemma?
Naja, ganz einfach, weil uns in diesem Fall das Ergebnis gefällt. Ne? Das ist ja das Grunddilemma bei dieser ganzen Geschichte. Ich habe auch kein Problem damit, wenn das iranische Regime morgen fällt. Im Gegenteil, da würden bei mir auch die Sektkorken knallen, wie bei vielen anderen Menschen wahrscheinlich auch. Das Problem ist aber, wir können nicht Ausnahmen vom internationalen Recht billigen, nur weil uns das Ergebnis gefällt. Weil beim nächsten Mal gefällt uns das Ergebnis vielleicht nicht. Stichwort Grönland, Stichwort Trumps Ansprüche auf dänisches Hoheitsterritorium. Oder eben auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, Sie haben es selber genannt, und dann sozusagen dann wieder die Ausnahme vom Recht, internationalen Recht wieder rückgängig zu machen. Ganz so geht es nicht. Wir können dann eben, es schadet der Glaubwürdigkeit deutscher Außenpolitik, wenn wir internationales Recht selektiv und nach eigenen Interessen, nämlich interessensbasiert, durchsetzen. An einer Stelle ja, wenn es unseren Interessen dient, an der anderen Stelle nicht, wenn es eben nicht unseren Interessen dient. Das ist nicht glaubwürdig und das ist auch keine glaubwürdige Politik.
Es ist sehr schwierig, sich da zu positionieren. Mir geht es auch so, weil ich habe natürlich auch im ersten Moment gedacht, ja, natürlich, oder als das iranische Regime auf seine Bevölkerung schießen ließ, Tausende, Zehntausende Menschen getötet wurden, hatte ich schon auch das Bedürfnis, da muss doch einer eingreifen. Da muss doch eine Weltpolizei mal eingreifen und das kann man doch nicht zuschauen. Aber gleichwohl, ja, ich verstehe, das Völkerrecht sagt, wir haben ein Recht, das darf nicht gebrochen werden und man kann auch Mandate ja bekommen. Man kann ja auch genau für solche Einsätze die Rechtswege gehen. Aber jetzt könnte man natürlich in Grönland, könnte man auch sagen, naja gut, in Grönland schießt ja auch niemand auf seine Bevölkerung. Also ich meine, ist denn, wenn einem das Ergebnis gefällt, ich meine, wenn das ein so eindeutig humanistisches Ergebnis ist, ist das dann nicht auch irgendwie, hat das nicht auch eine Bedeutung für den Zweck?
Das hat es absolut. Es gibt ja durchaus das Prinzip der humanitären Intervention, ist ja auch mehrfach angewandt worden und es gab ja auch schon eine humanitäre Intervention, die auch völkerrechtswidrig war. Wir erinnern uns an den Kosovo-Krieg 1999, wo die NATO auch völkerrechtswidrig einen Krieg gegen Serbien geführt hat, aber unter einer anderen Prämisse. Das war damals eine humanitäre Intervention, weil es primär, wenn nicht sogar ausschließlich, um den Schutz der damals kosovar-albanischen Bevölkerung, Zivilbevölkerung ging, die ganz offensichtlich der serbischen Miliz ausgeliefert war, beziehungsweise der serbischen Armee ausgeliefert war. Das heißt, wir standen da kurz vor einem Völkermord und den galt es zu verhindern oder zumindest vor groben Menschenrechtsverletzungen. Ähnlicher Fall, allerdings damals mit UN-Mandat in Libyen 2011, als auch die NATO mit Verbündeten aus den Golf-Anrainerstaaten und anderen das Gaddafi-Regime daran gehindert hat, größere Menschenrechtsverletzungen in Benghazi, übrigens mit Ansage damals, zu verhindern. Und das damals sogar mit UN-Mandat. Das sind alles Punkte von humanitären Interventionen, die vom internationalen Recht mittlerweile durchaus rechtmäßig sind. In dem Sinne, dass man von der Responsibility Protect spricht, also von einer Schutzverantwortung. Um das ganz kurz einzuordnen, es gibt ja im internationalen Recht, in der UN-Charta, ein Problem, nämlich einen Normkonflikt. Die UN-Charta in Artikel 2, wenn ich mich recht erinnere, spreche davon, Menschenrechte zu schützen zu wollen. Das ist ein explizites Ziel der Vereinten Nationen, Menschenrechte weltweit zu schützen und zu achten. Gleichzeitig pocht die Charta der Vereinten Nationen aber auch auf der Unversehrtheit von Territorium, von staatlicher Souveränität. So, das ist natürlich, braucht nicht viel Fantasie, um dann sich vorzustellen, dass das eine dem anderen natürlich widersprechen kann. Wenn ein Staat dann Menschenrechte auf eigenem Territorium verletzt, dass da natürlich die internationale Gemeinschaft nichts machen kann, weil es staatliche Souveränität verletzen würde. Das war genau das Dilemma damals beim Kosovo-Krieg und weshalb man sich dann entschieden hat zu sagen, wir machen es eben auch ohne Mandat, weil Menschenrechte im Zweifel über der staatlichen Souveränität stehen müssen. Und das hat man dann später in der sogenannten Schutzverantwortung der Responsibility to Protect dann auch tatsächlich verschriftlicht und institutionalisiert in dem Sinne, dass man gesagt hat, ja, staatliche Souveränität ist wichtig, aber ein Staat hat eben nicht nur Rechte, der hat auch Verantwortung gegenüber seiner Bevölkerung. Wenn er diese Schutzverantwortung gegenüber seiner eigenen Bevölkerung nicht nachkommen will oder nicht nachkommen kann, dann hat die internationale Staatengemeinschaft, in dem Fall die Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat, ja nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, nämlich die Verantwortung, einzuschreiten. Mhm. Notfalls, wenn es nicht anders geht, ist immer das Mittel der letzten Wahl, das muss man auch ganz klar sagen, wenn es nicht anders geht, auch militärisch. Und das ist dann genau in Libyen passiert, 2011. So, das alles kann man im Iran einfach nicht erkennen. Das ist eben das Problem, was wir auch in diesem Brief formuliert haben, was wir auch das Problem sehen. Wir hätten kein Problem damit, wenn jemand sagen würde, wir wollen jetzt die iranische Bevölkerung schützen und gehen dagegen militärisch vor. Das Problem ist, das ist nicht das erklärte Ziel der Koalition gegen den Iran, sondern das erklärte Ziel, und das sieht man auch an der Art und Weise, wie der Krieg geführt wird und was vor allem für Ziele attackiert werden, dass es eben nicht primär um den Schutz der Zivilbevölkerung geht, sondern dass es primär darum geht, die strategische Kampffähigkeit des iranischen Regimes zu mindern, wenn nicht sogar, das haben sie ja auch explizit gesagt, der Israel sowie auch die USA, also Trump und Netanyahu besser gesagt, die jeweiligen Staatsführer, ist das Ziel eines Regime-Changes, also eines Regimewechsels im Iran. Und das ist von der humanitären Intervention schlicht nicht gedeckt.
Okay, und die Argumente, die auch vorgeschoben werden, sind ja die mögliche Anreicherung des Urans und der Atombombe. Man hat ja nicht gesagt, wir gehen da rein, schützen die Bevölkerung, sondern die werden bald die Atombombe haben, deswegen greifen wir an. Also die Argumentation. Und außerdem hätten sie wahrscheinlich dann auch mit Bodentruppen reingemusst, oder? Ich meine, um eine Bevölkerung zu schützen, muss man ja auch irgendwie, kann man ja nicht nur Raketen schießen, man muss ja auch mit Soldaten dann vor Ort sein, aber das hätte die US-amerikanische Bevölkerung wahrscheinlich auch wieder nicht mitgemacht, ne? Also auch für, das ist tricky, wenn man so möchte. Selbst wenn man jetzt unterstellen würde, dass auch viele Beteiligte wirklich wollen, dass iranische Menschenleben gerettet werden, es lässt sich einfach so nicht bewerkstelligen.
Richtig, also grundsätzlich brauchen sie keine Bodentruppen zwingend, um Menschenrechte zu schützen. Jetzt in Libyen, in Kosovo hat man das auch nicht gemacht, hat man auch einen reinen Luftkrieg geführt und dann eben mit Unterstützung vom Boden aus durch einheimische Truppen in dem Fall. Das hat man ja auch gehofft, so zumindest lese ich die Trumpsche Äußerung dazu, nach dem Motto, wir bomben euch den Weg frei und jetzt könnt ihr das Regime sozusagen abräumen. Das war ja so ein bisschen die Wortwahl. Das hat nicht geklappt. Das war aber schien das Kalkül zu sein, dass man sozusagen das Regime soweit militärisch dezimiert und auch schwächt, dass die iranische Opposition die Straßen übernehmen kann, das Regime alleine stürzen kann. Wie gesagt, das hat nicht funktioniert, wie wir offensichtlich sehen. Das iranische Regime ist doch stärker und zäher als gedacht. Und ja, die Opposition kann nicht auf die Straße gehen, weil eben an jeder Ecke bewaffnete Milizen stehen. Das heißt, die USA und auch Israel stehen jetzt, vor allem die USA, stehen vor dem Dilemma, dass man jetzt den Regime-Change eigentlich nur durchführen kann mit Bodentruppen. Das wäre die nächste Konsequenz. Das kann aber in den USA in einem Jahr, wo Kongresswahlen stattfinden, keiner wollen. Insofern steht Trump vor einem echten Dilemma und das sieht man auch an seinen, ja, teils sehr wirren Äußerungen, die tatsächlich mal in die eine Richtung, dann wieder ein komplette 180 Grad in die andere Richtung gehen. Also einmal, der Krieg ist bald vorbei, dann gleich wieder, nein, der Krieg wird jetzt erst recht weitergeführt, jetzt attackieren wir auch Energieanlagen und Kraftwerke, wenn ihr die Straße von Hormuz nicht freiräumt. Und da sieht man einfach, wie nervös die amerikanische Regierung mittlerweile geworden ist, weil sie eben sieht, in was für ein Dilemma sie da geraten ist, in was für ein strategisches Dilemma sie geraten ist. Wie gesagt, so kurz vor den Midterms, den US-Kongresswahlen, in einen Krieg verwickelt zu sein, den man möglicherweise nicht gewinnen kann.
Das von Merz angesprochene Dilemma ist also ein anderes Dilemma als für Trump. Für ihn war es natürlich vornehmlich der Hintergedanke, wenn wir uns da jetzt klar positionieren, haben wir wieder wirtschaftliche Sanktionen oder Zölle oder was auch immer Donald Trump einfällt, um uns zu schaden, um uns zu bestrafen. Es ist ja so ein bisschen das Zeitalter der Bullies, der starken Typen, die einfach sich nehmen, was sie wollen. Und deswegen ist mir auch als Schlüsselbegriff in ihrer Stellungnahme aufgefallen, die prinzipiengeleitete Außenpolitik. Das ist ja das, was man mal lange Zeit als auch feministische Außenpolitik unter Annalena Baerbock kennengelernt hat. Der Begriff ist wahrscheinlich, löst zu viel Argwohn aus möglicherweise, dass man jetzt von prinzipiengeleiteter Außenpolitik spricht. Ist das so im Augenblick, verlieren wir das? Verlieren wir das Prinzip? Denken wir daran nicht genug? Ist das nun mal eben das Zeitalter von Trump, Putin und den starken alten weißen Männern, die mit militärischer Macht irgendwie auf der Welt tun und lassen können, was sie wollen?
Ja, die prinzipiengeleitete Außenpolitik, das ist ja ein altes, uraltes deutsches außenpolitisches Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wir auch an dieser wertebasierten internationalen Ordnung festhalten, weil sie uns natürlich auch strategisch nutzt. Das muss man natürlich auch immer klar dazu sagen. Aber weil die deutsche Bundesregierung, auch die deutsche Bevölkerung, glaube ich, auch in Großteilen diese Ordnung unterstützt, weil wir eben auch aus der Vergangenheit gelernt haben, dass eine solche Ordnung eben in ganz schlechte Zeiten führt. Das Problem, was jetzt, und Sie haben es richtigerweise angesprochen, ist natürlich, dass wir jetzt Gefahr laufen, beziehungsweise schon mittendrin sind eigentlich, in eine Ordnung reinzuschlittern, in der Geopolitik, sprich nationale Interessenpolitik, wieder Vorrang vor internationalem Recht hat. Wo also die Politik des Stärkeren über der Stärke des Rechts dominiert und Geopolitik also in dem Sinne gemacht wird, dass die starken Nationen, die Großmächte, ja relativ rücksichtslos, ohne Rücksicht auf internationales Recht oder auch Verordnungen oder Verträge, ihre Interessen ja relativ brutal auch durchsetzen und gegenseitig Macht und Gegenmacht sich dadurch eben versuchen, die Ordnung aufzubauen, so wie sie das für richtig halten. Aber dieses Verhalten kennen wir eben aus dem 19. Jahrhundert sehr gut noch. Das ist die Zeit des Imperialismus, das ist die Zeit der Großmachtspolitik, der Großmachtsrivalität. Und in diese Zeit schlittern wir gerade wieder. Also weg von einer einer regelbasierten Ordnung, die ja seit dem Zweiten Weltkrieg spätestens schon existiert. Vor allem auch eine Ordnung, die den Einsatz von Gewalt geächtet hat. Also Krieg ist ja, das dürfen wir nicht vergessen. Man glaubt es ja kaum, wenn man in die Weltpolitik rausschaut, aber es ist wirklich so. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und eigentlich schon davor, wenn wir die 20er Jahre nehmen und das Kellogg-Briand-Abkommen noch in Erinnerung rufen aus den 20er Jahren, dann ist Krieg geächtet. Das heißt, Krieg ist eigentlich verboten. Staaten dürfen keinen Krieg führen. Sie dürfen sich selbst verteidigen, individuell als auch kollektiv in Bündnissen wie der NATO. Aber Kriege zu führen ist per se illegal, ist nicht zulässig. Das darf nur der UN-Sicherheitsrat bestimmen. Nur der UN-Sicherheitsrat hat die Autorität, über den Einsatz militärischer Gewalt zu entscheiden. Und klar, es gab immer Ausnahmen davon. Ich habe es gerade gesagt, man glaubt es kaum, wenn man sich umschaut. Aber nur weil das Recht sozusagen gebeugt oder gebrochen wird, heißt es nicht, dass es aufhört zu existieren. Was wir aber jetzt, es wurde immer wieder sozusagen dann darauf zurückgezogen, dass man sagt, ja, das ist eine Ausnahme und wir berufen uns jetzt auf humanitäre Werte und danach ist wieder alles wie vorher und keiner stellt die regelbasierte Ordnung in Frage. Das wurde immer wieder mantrahaft dann auch vorgetragen. Das fehlt jetzt alles. Der Bezug zur internationalen regelbasierten Ordnung, zu internationalem Völkerrecht ist überhaupt nicht mehr vorhanden, sondern es geht wirklich um reine Großmachtpolitik. Und übrigens nicht nur auf Seiten der USA oder Israel, sondern auch auf Seiten von Chinas, Indien, Russland, Südafrika, Brasilien treten Staaten hervor, die tatsächlich dazu tendieren, rücksichtslos ihre Interessen auf der internationalen Bühne voranzutreiben. Notfalls, natürlich nicht ausschließlich, aber notfalls auch mit militärischer Gewalt. Und wie gesagt, das Schlimme daran ist, dass das als normal dargestellt wird, als normales politisches Gebaren. Und das ist es eigentlich seit 1945 nicht mehr.
Sind das so Trittbrettfahrer? Also wenn sich jetzt zum Beispiel Indien und China so anschaut, was Trump da macht, denken die sich halt, können wir auch, können wir vielleicht sogar besser. Oder ich meine, wenn der es macht, das haben sie ja auch in der Stellungnahme gesagt, wie will man denn eigentlich mit moralischen Ansprüchen kommen, wenn man selber seinen eigenen Prinzipien nicht gerecht wird? Und Trump vor allen Dingen, wenn er mit dem Sicherheitsrat nicht zufrieden ist, dann macht er halt seinen eigenen Friedensrat. Der macht ja einfach nur alles selbst. Ist das nicht sozusagen der Anstoß für den Dominoeffekt? Jetzt purzeln alle der Reihe nach, machen so wie er, eignen sich alles an, Taiwan als nächstes?
Das ist genau die Gefahr, die ich meinte. Also die Gefahr ist tatsächlich, dass wir einerseits in die moralische Falle tappen, nicht mehr glaubwürdig Politik machen zu können. Also wie wollen wir den Putin gegenübertreten? Und ihm sagen, du darfst die Ukraine nicht angreifen, aber im gleichen Atemzug das Verhalten der USA gegenüber dem Iran verteidigen. Klar, wir könnten jetzt natürlich moralisch argumentieren und sagen, ja, in dem einen Fall handelt es um eine demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine, die keinem was zu Leide getan hat. Im anderen Fall handelt es sich um ein menschenverachtendes, autoritäres Regime. Das ist ja auch richtig erstmal. Das Problem ist aber, in der praktischen Politik hat es dann die Auswirkung, dass Putin sich hinstellen kann, sagen, ihr macht doch dasselbe im Iran auch. Grundsätzlich. Also ihr seid doch eigentlich ja bigott, was das angeht. Ne? Und Moralität ist eigentlich in Frage zu stellen. Und das schwächt dann eben unsere Position, auch in möglichen Verhandlungen, in Friedensprozessen soll es dazu mal kommen bei der Ukraine. Das ist das eine Problem. Und das andere, Sie haben es richtigerweise gesagt, der Dominoeffekt, ist, dass es natürlich nachher mal auf den Plan ruft. Das war auch eine Diskussion, die wir damals schon im sogenannten Krieg gegen den Terror hatten, dass davor gewarnt wurde, wenn jetzt die USA anfangen zu foltern und das als legitime Praxis deklarieren, was ja auch ein offener Völkerrechtsbruch ist, aber als legitime Praxis deklarieren, weil es sich ja um Terroristen handelt. Ja, da musste man nicht lang warten, bis die Chinesen zum Beispiel gesagt haben, ja, wir können die Uiguren auch wegsperren, das sind ja auch Terroristen. Ne? Und andere Staaten, dass dem Beispiel auch gefolgt sind. Mhm. Und da konnte man sich genauso wenig hinstellen und sagen, ja, aber ihr dürft das nicht machen. Das ist das Problem, wenn man sich in eine solche moralische Falle begibt, dass man eben dann nicht mehr glaubwürdig moralische Werte und vor allem internationales Recht verteidigen kann, wenn man es auf der anderen Seite bricht.
Jetzt muss ich Sie ein bisschen provozieren und sagen, ich finde das sehr bemerkenswert, dass sich hier 90 WissenschaftlerInnen, Völkerrechtlerinnen, Fachpersonen in internationalen Beziehungen zusammensammeln und diese Stellungnahme abfassen. Aber was bewirkt man denn damit? Was kann man denn damit bewirken? Und vielleicht die Folgefrage, was sollten wir alle, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht in dem Fall sich selbst vornehmen, was man in dem Fall verbessern kann?
Klar, grundsätzlich bewirkt es erstmal relativ wenig, das ist klar. Also Friedrich Merz wird jetzt nicht schlecht schlafen, nur weil wir diese Stellungnahme herausgebracht haben, das ist völlig klar. Aber wir müssen es umgekehrt betrachten. Was wäre denn, wenn wir nichts gesagt hätten? Ja, dann würde jeder sagen, ach ja, die Politikwissenschaft in Deutschland, also die internationale Politik und auch die VölkerrechtlerInnen, finden das gut, was da unten passiert. Mhm. Das kann es natürlich auch nicht sein. Denn Stillschweigen heißt Akzeptanz. Und deswegen haben wir diese Erklärung dann auch verfasst und unterschrieben, weil eben wir nicht stillschweigen wollten, weil wir uns schon dazu äußern wollen. Und klar, die Position eines Teiles natürlich nur, des Völkerrechts und der internationalen Politik dann auch vertreten wollten. Was aber natürlich so eine Stellungnahme durchaus bewirken kann, wenn man es mal auch in die Medien reinträgt, das, was wir auch jetzt gerade machen, ist, dass darüber gesprochen wird, dass die Positionen auch nochmal deutlich gemacht werden, um was es hier geht. Nämlich um einen offenen Bruch des Völkerrechts, der natürlich unter bestimmten Bedingungen gerechtfertigt sein kann, Stichwort humanitäre Intervention, Stichwort Schutzverantwortung, der aber in diesem Fall eben nicht gegeben ist. Und darüber wollen wir reden. Und darüber, finde ich, ist es auch wichtig zu reden, auch wenn es jetzt keinen praktischen Effekt unbedingt hat. Allein, dass darüber gesprochen wird, ist schon ein Schritt nach vorne.
Und dass wir vielleicht auch nicht vergessen, dass Politik nicht nur eine Frage der Wirtschaftspolitik ist. Das ist so mein Eindruck, was wir in den letzten, seit Trumps Wiederwahl haben, eigentlich nur noch diskutieren. Wirtschaft, also wie müssen wir uns politisch verhalten, damit es uns gut geht, damit die Spritpreise bleiben, wie sie sind, damit wir keine Zölle, damit die Autoindustrie nicht krankt. Das ist ja nur ein wirtschaftlicher Druck. Aber irgendwo am Ende gibt es Recht und Gesetz, also ethische Grundsätze. Aber die haben ja, die haben kein Gewicht mehr, habe ich den Eindruck. Oder sie sind in Vergessenheit geraten, ja?
Ja, das eine bedingt ja auch das andere. Es ist ja nicht, also Wirtschaft und Politik sind ja nicht voneinander zu trennen. Also um ein Beispiel zu nennen, die Straße von Hormuz ist jetzt praktisch gesperrt für den Schiffsverkehr. Das ist aber eigentlich freies Seegewässer. Das heißt, nach internationalem Recht ist das auch illegal. Ja, also es ist ja nicht so nur so, dass die USA gegen das internationale Recht verstoßen. Der Iran tut es natürlich auch, ja, gar keine Frage. Nur man kann das eine nicht mit dem anderen rechtfertigen. Aber den Seeweg zu blockieren, den auch Transportwege zu blockieren, in dem Fall eben wirtschaftliche, wichtige Logistiktransportwege zu blockieren, internationalen Gewässer, ist natürlich genauso illegal nach dem Völkerrecht. Und das gilt es genauso zu verurteilen. Und insofern spielt das alles natürlich miteinander rein. Wenn Sie jetzt die ethisch-moralische Perspektive nehmen, ja, da waren wir natürlich schon mal weiter tatsächlich, also gerade in den 90er Jahren, als das Thema sehr, sehr stark vorhanden war. Es hat aber auch sehr lange gebraucht, bis Staaten sich dazu, also es hat tatsächlich praktisch zwei Völkermorde in Bosnien und Ruanda gebracht, bis die Weltöffentlichkeit sich dieses Thema wirklich mal ernsthaft auf die Fahnen geschrieben hat und es dann eben zu dieser Schutzverantwortung, der Verabschiedung der Schutzverantwortung im UN-Generalversammlung dann auch kam. Das Thema ist tatsächlich ein bisschen Hintergrund gerutscht, weil natürlich, und Sie haben es richtigerweise angesprochen, wirtschaftliche Probleme national wie auch global natürlich gerade im Vordergrund stehen. Und das ist ja auch richtig, das ist auch ein Riesenproblem. Nur, wie gesagt, noch einmal, da dürfen moralisch-ethische Normen und Regeln nicht hinten runterfallen. Denn diese Normen und Regeln sind ja genau das, was die globale Wirtschaft auch absichert und am Laufen hält. Denn jetzt Unternehmen, deutsche Unternehmen, die weltweit agil sind, die weltweit unterexportieren, die sind ja auf sichere Schifffahrtswege angewiesen. Die sind auch auf die Einhaltung von Investitionen in anderen Ländern, deren Absicherung angewiesen, dass der Staat nicht einfach eben von heute auf morgen verstaatlicht oder dass nicht irgendwie Seewege blockiert werden. wenn das internationale Recht dann auch da ist, um genau solche wirtschaftlichen Interessen auch zu schützen. Von daher, das würde ich gar nicht getrennt voneinander sehen. Das internationale Recht bedient ja beides, sowohl wirtschaftliche, sicherheitspolitische als auch moralisch-ethische Interessen.
Mhm. Sind wir denn da mit dieser Perspektive, mit dieser Kritik Einzelgänger oder stehen wir da mit europäischen Ländern? Sind Sie da mit europäischen WissenschaftlerInnen auch im Austausch, im Diskurs? Also formiert sich da vielleicht auch auf europäischer Ebene eine Gemeinschaft, die das wieder so ein bisschen in den Blick nehmen will? Weil ich habe auch da den Eindruck, wenn der Wirtschaftsdruck groß genug ist, erlebt man wieder mehr Einzelgänge, weil jeder Politiker oder jede politische Führung schon auch darauf bedacht ist, gerade wieder eben die Wirtschaft im eigenen Land irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Wie sieht es da aus? Haben wir, was das Völkerrecht anbelangt, eine starke Gemeinschaft an Wissenschaftlern?
Ja, das bröckelt halt gerade zur Zeit. Ne? Also auch wirtschaftlich sehen wir das ja ganz deutlich, wie nationale Egoismen jetzt wieder auf dem Vorrang sind. Ne? Also in Wirtschaftskrisen, in schlechten Wirtschaftszeiten ist sich natürlich wieder jeder Staat selbst der Nächste. Und von globalen Freihandel oder auch ja der Weiterentwicklung von Öffnung von Märkten, da sind wir weit weg wieder gerückt. Also noch viel weiter, als wir es mal waren. Die globale Welthandelsrunde, also die Frage, ob man nicht weiter Zölle abbauen kann und weiter Freihandel erweitern kann, in der WTO, in der Welthandelsorganisation, davon spricht ja gar keiner mehr, weil sie ja faktisch auch nicht mehr existiert beziehungsweise tot ist. Das heißt, wir haben jetzt, was wir im Moment sehen wirtschaftlich, ist eine regionale Blockbildung in einzelnen Erdteilen. Wir sehen nationale Egoismen, wie gesagt, dass man sich immer weiter national auch versucht abzuschotten. Stichwort Automobilindustrie und so weiter. Da ist der Run auf natürlich wertvolle Ressourcen, seltene Erden und so weiter, Tiefseebohrung und so weiter. Da spielen natürlich gerade in wirtschaftlich engen Zeiten dann moralisch-ethische Bedenken eine kleinere Rolle. Übrigens auch umweltpolitische Bedenken spielen dann immer eine kleinere Rolle. Das ist tatsächlich so. Aber was ich nochmal unterstreichen möchte mit dieser Stellungnahme ist auch tatsächlich, wir sind da ja nicht die Einzigen. Also wir haben uns jetzt noch nicht international vernetzt mit dieser Forderung, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die das fordern. Wenn wir uns umschauen, Spanien zum Beispiel hat sich ganz offensiv gegen die Trump-Sitzung gestellt, hat sogar Militärbasen die Überflugsrechte verboten. Und was eigentlich, das hat sich in Deutschland noch nie getraut. Es wäre auch wahrscheinlich wirklich eine Riesenzäsur in den deutsch-amerikanischen Beziehungen, wenn man plötzlich die Überflugsrechte in Frage stellen würde. Und auch andere Staaten, hier Macron hat heute auch wieder gesagt, dass das Vorgehen im Iran vielleicht nicht ganz so zielführend ist. Also Frankreich steht da auch nicht ganz so dahinter. Es gibt durchaus Staaten, die das auch verurteilen. Und wir würden uns halt wünschen, dass die deutsche Bundesregierung das vielleicht noch lautstärker tut, als sie es bisher getan hat.
Und so Stellungnahmen, gibt es die im europäischen Nachbarland auch? Also was sagen denn die Politikwissenschaftlerinnen auf europäischer Ebene? Erleben sie das oder sehen sie das oder wünschen sie sich da auch ein bisschen mehr?
Also es gibt tatsächlich vereinzelt von anderen Kolleginnen und Kollegen, habe ich das gehört, ähnliche Positionen von Stellungnahmen habe ich jetzt noch keine gesehen, aber das heißt nicht, dass es keine gibt. Also ich habe es ja auch noch nicht alle durchgeguckt. Man merkt es dann erst wieder, wenn man auf Konferenzen fährt und sich dann wirklich auch wieder persönlich austauscht, wie so die Gemengelage ist. Das haben wir beim Gaza-Konflikt zum Beispiel sehr stark sehen können, der extrem politisiert hat in akademische Konferenzen und Netzwerke hinein. Teilweise auch gespalten hat. Ich bin gespannt, ob man das in diesem Fall auch sieht, aber bisher habe ich da noch keine Reaktionen vernehmen können.
Okay, dann glaube ich, sind meine Fragen dazu erschöpft. Haben wir denn ein Thema noch nicht angeschnitten? Wollen Sie gerne noch was dazu loswerden?
Ja, interessant ist halt die Frage, wie es jetzt weitergeht, ne, mit dem Iran. Und da stellt sich jetzt wirklich die Frage, wie schnell dieser Krieg möglichst ohne Gesichtsverlust dann auch beendet werden kann. Denn es ist relativ klar abzusehen, dass die Trump-Administration kein Interesse daran hat, diesen Krieg ewig weiterzuführen, weil eben die Kongresswahlen anstehen. Und die Kongresswahlen sind schon im Herbst. Der Wahlkampf wird sich über den Sommer hinziehen. Das heißt, spätestens im Frühsommer, wenn nicht sogar spät Frühjahr, muss der Krieg beendet sein, damit er nicht noch in den Wahlkampf reinrutscht als großes Thema. Und das will die Trump-Administration unbedingt vermeiden. Israel auf der anderen Seite ist da ein bisschen, also die Netanyahu-Regierung vor allem, ist da vielleicht ein bisschen entspannter, was das angeht, denn im Moment läuft es eigentlich super. Der Iran ist geschwächt, die Hisbollah ist auch auf dem Rückmarsch, beziehungsweise so stark geschwächt, dass man sie auch wirklich da angreifen kann mit einer Bodenoffensive. Was ich übrigens auch für sehr, sehr problematisch halte, aber aus anderen Gründen. Und die Hamas ist im Prinzip auch sehr, sehr stark dezimiert, sodass die strategische Position für Israel gerade sehr, sehr gut ist. Und Iran hält sich weiterhin wacker. Das heißt, insofern bleibt abzusehen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ich glaube nicht, dass die USA Bodentruppen schicken werden, nicht im Wahljahr, sondern wir werden wahrscheinlich erleben, dass der Krieg sich zwar noch ein bisschen hinzieht, dass aber Trump relativ bald die Reißleine zu ziehen versuchen wird. Und ohne die USA werden die Israelis auch nicht weiter kämpfen können.
Zeichnet sich das Thema denn in unseren Wahlergebnissen ab? Ich meine, Friedrich Merz hat Glück, dass die Bundestagswahl gerade her ist. Der hat noch ein bisschen Zeit. Aber wenn jetzt natürlich Benzinpreise weiter ein Thema sind, ist natürlich auch Gefahr da, dass man damit, dass die AfD da natürlich sehr starken wirtschaftlichen Wahlkampf, nationalistischen Wahlkampf machen kann. Merken wir das möglicherweise auch bei uns?
Im Moment noch nicht. Also die Landtagswahlen haben, war das Thema ja praktisch gar nicht vorhanden. Die Leute, die Wählerinnen und Wähler haben schon differenzieren können, was Länder, Landespolitik machen kann und was nicht. Nämlich Energiepreise bestimmen können sie nicht. Und dementsprechend war das glücklicherweise auch kein großes Thema in den Wahlen. Auf Bundesebene könnte es natürlich ein Thema werden. Also gerade wegen der Energiepreise natürlich. Aber dass man jetzt so ein Wahlkampfthema wie damals 2003 im Irakkrieg plötzlich hat, davon gehe ich mal nicht aus. Das halte ich für weniger wahrscheinlich. Weil vor allem auch, weil der Konsens eigentlich in der Bundesregierung schon da ist, dass man das nicht so gut findet. Und das unterstreichen wir auch, oder besser gesagt, wenn man zwischen den Zeilen liest in der Stellungnahme, sagen wir das ja auch, dass die Bundesregierung jetzt nicht mit wehenden Fahnen in diesen Krieg ziehen will. Aber wir würden uns halt wünschen, dass die Bundesregierung an dieser Stelle doch etwas lautstärker und expliziter dieses Vorgehen, dieses völkerrechtswidrige Vorgehen auch benennt und entsprechend auch verurteilt. Auch wenn das zu Lasten des transatlantischen Verhältnisses gehen würde. Weil es hier einfach um höhere Werte geht als um strategische Interessen, nämlich um ein übergeordnetes strategisches Interesse für Deutschland, Einhaltung und Fortführung und vor allem den Schutz der regelbasierten internationalen Ordnung.
Ganz herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch zu dieser Stellungnahme. Ich danke den Autorinnen und Autoren dafür. War ein toller Anlass, weil tatsächlich, ich habe es ja eingangs gesagt, es fällt mir sehr schwer, mich selbst da zu positionieren. Ich sehe, dass es den iranischen Menschen hilft und das hat mir in den letzten Monaten das Herz gebrochen, was da eigentlich passiert ist. Ja. Zumal, wenn man die historischen Bilder von vor des religiösen Regimes aus dem Iran kennt, das sind einfach tolle Menschen. Das sind tolle, freiheitsbewusste Menschen, die darunter leiden. Und wie kann man denn das nicht gut finden? So, ne? Das ist ein sehr schnelle Reaktion. Auf der anderen Seite, Diplomatie, das gefällt uns möglicherweise heute nicht mehr so einfach, weil es emotional auch sehr schwer zu beherrschen ist. Diplomatie hängt eben nicht an einem empathischen Gefühl allein, sondern an einem... Ja, oder sagen wir es mal so, Rechtsprechung darf gar nicht an Emotionen knüpfen, sondern sie muss sich an Regeln halten oder so. Das vergessen wir heute, weil wir natürlich bei allen Konflikten, die wir erleben, sehr schnell emotional ja auch irgendwie auf eine Seite geschlagen. Sie haben es ja auch gerade gesagt, der Gaza-Konflikt, die Frage, ob es ein Genozid ist oder nicht, das spaltet derart, dass wir nach wie vor darüber überall Diskussionen haben. Und es wird immer verlangt, dass man sich positioniert. Also man darf ja nicht sich positionieren, sonst ist man schon der Gegner sozusagen. Ne? Und das ist natürlich auch sehr hilfreich, dass man auch hier mal wieder auf Prinzipien achtet, auf Prinzipien. Aber ist das eben das Problem der Moderne, dass wir so getriggert sind von emotionalen Einschätzungen oder von diesem Bedürfnis, etwas gut oder schlecht zu finden?
Naja, wir neigen schon in der heutigen Gesellschaft neigen wir schon dazu, so emotionale Schnellschüsse zu machen. Das wird natürlich durch Social Media auch ein bisschen getriggert, dass man eben auf kurze Inhalte setzt und sich kurz und ganz schnell positionieren muss. Ah, finde ich gut, finde ich nicht gut, wische ich weg oder wische ich nicht weg. Ne? Das wird natürlich schon so ein bisschen gefördert und es hilft manchmal bei aller Sympathie, die ich habe. Ich bin da voll bei Ihnen. Das ist ein absolutes emotionales Thema und ich habe selbst iranische Kolleginnen und Kollegen, die ich auch persönlich kenne und die auch sehr emotional auf diesen Angriff reagiert haben. natürlich eher positiv, weil sie auch dieses Regime weghaben wollen. Und das verstehe ich auch. Und das, da bin ich auch, wie gesagt, rein emotional ganz, ganz dabei. Das Problem ist nur, wenn man aus diesem einzelnen Fall mal raussteigt und sozusagen das größere Ganze der internationalen Ordnungspolitik sich anschaut, dann wird das Bild ein bisschen differenzierter. Das braucht aber natürlich ein bisschen Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und versucht auch eine andere Flughöhe zu erreichen. Und das hilft manchmal, sich dann so ein bisschen auch die Sache von einer anderen Perspektive anzugucken. Ich nenne es mal einem anderen Beispiel. Wir wollen ja national auch keine Selbstjustiz akzeptieren, sondern wir wollen natürlich den Rechtsstaat haben. Auch wenn er uns manchmal nicht gefällt. Ne? Recht und Gerechtigkeit sind nicht dasselbe. Das weiß jeder. Aber wir würden trotzdem nicht, dass Selbstjustiz zur Regel wird, weil wir uns natürlich dafür fürchten müssen, dass wir das nächste Opfer sind. Und genau dasselbe Prinzip ist es, was wir mit dieser Stellungnahme in Erinnerung rufen wollen. Wer sagt denn, dass wir nicht das nächste Opfer sind, das dann sich nicht mehr auf das Völkerrecht berufen kann, weil uns zum Beispiel Russland oder wer auch immer angreift und dann sagen kann, das ist völlig okay, das so läuft internationale Politik jetzt. Mhm. Großmächte tun, was sie können und die anderen erdulden, was sie müssen. Und das berühmte Zitat von Thucydides ist aber genau das, worauf es dann hinausläuft, das Recht des Stärkeren. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also müssen wir dann eben, haben wir ein Interesse daran. Es geht, wie gesagt, nicht darum, um irgendwelche moralisch-ethischen Befindlichkeiten oder dass wir irgendwie jetzt auch irgendwelche, dass wir uns auf moralische Werte allein verlassen wollen, sondern es geht wirklich auch um handfeste strategische Interessen, die deutsche Politik auch haben muss, und mit diesem Punkt eben auch die internationale Ordnung, die regelbasierte internationale Ordnung festzuhalten. Weil, wie gesagt, wer sagt denn, dass wir nicht die Nächsten sind?
Und das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Ich hatte schon die Abmoderation angefangen und dann ist mir doch wieder eine Frage gekommen, weil es einfach ein komplexes Thema ist. Es ist einfach, also dieser Krieg beschäftigt uns, glaube ich, intensiver, uns selbst intensiver, weil da die Fronten nicht so klar sind. Das hat mir jetzt sehr geholfen. Also nochmal vielen Dank. Vielen Dank für die Erläuterungen. Vielen Dank, dass Sie in dem Podcast waren. Ich wünsche gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.